Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Hallo und herzlich willkommen. Freitagabend, das Beste quasi in der Woche zum Schluss. Das Kultduell Andrea Gdolski, Ex-Ministerin, Ärztin, gegen Bernhard Heinzelmeier, Sozialwissenschaftler. Es gibt, glaube ich, viel zu besprechen in dieser Woche. Wir haben uns einige Themen vorgenommen, viel Kontroversielles, was wir diskutieren werden. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Thema gleich rein, mit dem Urschuss. Frau Gdolski, das Thema Urschuss. Unabhängig jetzt einmal von den Themen, die dort besprochen worden sind, wie sehr beschädigt das das Ansehen der Politiker? Insgesamt, generell, egal, parteiübergreifend.
Also ich glaube, das kann man nicht mit einem Satz beantworten. Auf der einen Seite halte ich den Urschuss aus demokratiepolitischen Gründen für sehr wichtig, weil es eine Art moralische und Instanz ist, die dringend notwendig ist, gerade in der heutigen Zeit in der Politik. Auf der anderen Seite, so wie es gespielt wird, ist es natürlich etwas, das sehr wohl immer an der Grenze ist zwischen Kabarett und in irgendeiner Weise Beschädigung der Politik. Warum? Ich habe das schon vor einigen Wochen gesagt, wir sind in einem Superwahljahr und es sind jetzt zwei U-Ausschüsse, die im Prinzip der eine gegen zwei, zwei gegen einen, alle gegen die FPÖ oder in irgendeiner Form in diesem Ablauf gespielt wird. Und was soll dort passieren? Jeder positioniert sich, jeder versucht Wahlkampf zu machen, jeder versucht natürlich aufgrund der ein bisschen eigenartigen Thematik der U-Ausschüsse zu fast jedem aktuellen Thema zu sagen, es passt nicht.
Ja, wo man sich auch fragt, warum und wieso.
Richtig, und das ist natürlich, ja, wenn ein Urschuss über die Frage geht, wie weit Vergabe von Inseraten waren, und wir sprechen dann über Spionage, dann ist das natürlich sehr einfach, das abzubauen. Ja. Und daher, glaube ich, hat er längst nicht mehr den Sinn, den ich als Demokratin verstehen würde. Und ja, es ist halt eine Show, und ob das dem Ansehen der Show. Politik schadet...
Das ist das Thema Show. Wir haben im Vorfeld gesprochen, einzelmal, Sie haben gesagt, so wie die Politiker auftreten, generell das Auftreten aller Couleur dort, aller Parteien, im Endeffekt schadet das der Demokratie mehr, als es die Menschen dazu bringt, an die Demokratie zu glauben, oder?
Ja, nein, es ist, ja, ich würde sagen, es ist der Versuch einer Show, weil die Show schlecht ist. Ja. Also das heißt, man hat dort Akteure, die einfach keine Showtauglichkeit haben. Also ich meine, ich denke dann zurück mit Wehmut an den Josef Czap oder solche Leute, die noch ironiefähig waren und wirklich an sehr beißenden Humor gehabt haben. Und also das waren interessante Menschen. Die österreichische Politik hat keine interessanten Menschen, und diese Ansammlung von uninteressanten Menschen macht dann einen Untersuchungsausschuss. Ja? Und der Untersuchungsausschuss ist, wie die Andrea Gdolski richtig sagt, in Wirklichkeit so durchsichtig, weil man will sich einfach für die nächsten Wahlen positionieren. Und jeder zieht halt da jetzt irgendein Thema aus der Tasche raus, was man eh schon vergessen hat, dass das überhaupt gegeben hat. Was weiß ich, die Werbeagentur in Kärnten oder was weiß ich. Also das, Jesus Maria, das war doch auch mal. Nicht? Also das zieht man raus. Und also das heißt, die Leute denken, Sie, das ist wieder der übliche Zirkus, und das demotiviert eher, sich mit Politik und auseinanderzusetzen. Und man muss ja eins dazu sagen, ja, das Hauptproblem, was die Menschen heute in dem Land haben, und es gibt zwei Hauptprobleme, ist die Teuerung. Ja, wir haben, glaube ich, die zweithöchste Teuerung im EU-Raum. Ja, also Inflation bis zum geht nimmer mehr. Die wissen nicht, wie sie ihren Wocheneinkauf zahlen sollen. Ja. Und das Zweite ist tatsächlich das Migrationsproblem. Weil ich meine, wir haben in Wien de facto ein No-Go-Area im 10. Bezirk. Ja. Wir können den Familiennachzug nicht bewältigen. Es kommen hunderte Kinder
Probleme
in die Schulen.
In den Schulen, ja,
alles Kriminalität, Jugendkriminalität.
Ja, und
alles
genau zusammen. Die Themen werden aber, ja, nicht angesprochen.
Und die werden nicht angesprochen, sondern wir machen einen Untersuchungsausschuss, wo man sich irgendwas vorhaltet oder irgendwelche Vorhaltungen konstruiert, ja, die so durchsichtig sind, ja, dass das alles ein Konstrukt ist, ja, dass das keiner mehr ernst nimmt. Ja.
Zu den inhaltlichen Themen im Urschuss kommen wir auch noch. Meine Frage, eigentlich wollen alle Parteien, dass die Urschüsse quasi öffentlich sind, dass man mitfilmen kann, dass man sich ein Bild machen kann. Warum kann man sich nicht darauf einigen letztendlich? Ist es so, ja, jede Partei sagt ja für sich, wir wollen es eh, dass es zum Beispiel im TV übertragen wird. Warum kriegt man das dann nicht auf die Reihe?
Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht weiß Bernhard Heinzelmeier da mehr drüber. Also ich verstehe es nicht, weil ich meine...
Das sind Journalisten, die dann Paravan mussten da stehen beim letzten Mal.
Also ehrlich gesagt, noch einmal, da geht es ja um etwas, wo ich sage, funktioniert der Parlamentarismus, funktioniert die Demokratie, funktioniert unser Verfassungsrecht und halten sich die Leute an Dinge, die letztendlich vorgegeben sind. Wir dürfen eins nicht vergessen, und das wird hier sehr selten gesagt, weil alle annehmen, es weiß jeder, ein Politiker ist nicht eine selbstgemachte Person, die jetzt da eine eigene Show macht, sondern letztendlich ist er in der Verantwortung des Steuergeldes, oder ich habe immer gesagt, im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen die Bedürfnisse der Bevölkerung mit den vorhandenen Ressourcen abzudecken. Satz, tolles Gelände.
Ja, Politiker.
Aber was merkt, ist es? Es geht einfach darum, ich muss mir anschauen, was, wo drückt der Schuh? Da ist der Politiker nichts anderes als ein Manager in einem Betrieb. Wo drückt der Schuh? Wie kann ich dieses Schuhdrücken verändern und kann ich es verändern? Da ist die Politik natürlich in einem viel größeren Netzwerk, weil da haben wir Europa, da haben wir den Föderalismus, da haben wir natürlich die Steuerlast, die sinkt, weil die kleineren Generationen die größeren finanzieren müssen und all diese Themen. Aber das ist eben die Aufgabe des Politikers, deswegen kriegt er auch nicht so viel bezahlt, wie die Leute oft glauben, aber er kriegt viel bezahlt. So. Und dann muss ich schauen, muss ich irgendetwas an der Gesetzeslage ändern, damit ich diese Bedürfnisse mit den Ressourcen befriedige? Oder brauche ich mehr Ressourcen? Oder muss ich schlicht und ergreifend ein bisschen was verändern? Mhm. Jeder von uns weiß, dass der eine Geldbörsel hat und ein Income und ein Outcome hat. Und das passiert nicht. Und ich glaube, diese Selbstdarstellung und diese auch fast schon Arroganz, die derzeit an den Tag gelegt wird, das gefällt mir nicht, weil es ist ihr, dein, mein Steuergeld. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das geht sich nicht aus. Ja. Und ich glaube, dort müssen wir zurück. Und der Urschuss hätte vielleicht immer wieder so ein bisschen eine Reglementierung, zu sagen, halt, halt, Freunde, das ist eure Aufgabe, das müsst ihr machen und da habt ihr nicht. Aber das tut er nicht, weil er, wie gesagt, versucht gerade, eine Bühne, eine Kleinkunstbühne darzustellen. Ist und da bin ich bei dir. Sie sind keine Künstler.
Ja. Ist es inflationär, ein Urschuss jagt den anderen rauskommen, tut er in Wirklichkeit relativ wenig. Wäre das vielleicht eben auch anders, wenn so Urschüsse öffentlich wären? Wie in den USA ist es ja gang und gäbe, dass diese Anhörungen ja im TV übertragen werden. Wäre das dann nicht so, ich sage es mal provokant, nicht so ein Kasperltheater, wie es aktuell ist, mit Einsprüchen, mit Verfahren? Dann hört man immer wieder von Stehungen, wie sich das
Beugehaft.
Ja nennt. Beugehaft und Co. Würde das was verändern prinzipiell?
Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil das große Problem ist ja, dass die meisten Leute nach 2 bis 5 Minuten vergessen haben, dass da Kameras sind. Ne? Und dann würde alles...
Das wäre das Lustige.
Ja, ja. Also ich glaube, es würde alles so sein wie immer. Ja? Und ich weiß nicht, ob das günstig für die österreichische Demokratie wäre. Also ob das nicht irgendwo da...
Ja, aber vielleicht ist es günstig dafür, dass sie die Politiker anders verhalten, oder?
Möglich, aber so. Wenn nicht, ist es ein Desaster, weil dann sehen die Leute auch noch, wie sie agieren.
Naja, dann sehen wir, was wir kriegen für unser Geld.
Ich bin da skeptisch, ob sie sich anders verhalten würden, weil ich glaube, sie können sich nicht anders verhalten, weil sie nicht über so ein breites Rollenrepertoire verfügen. Also es gibt eine Politikerrolle offenbar heute und die wird
überall. Im Endeffekt sagen Sie ja damit, Politiker sind Schauspieler?
Naja, klar. Generell? Ja, natürlich. Also da geht's, wir alle spielen Theater, hast du das berühmte Buch von Goffman, und die müssen dort ihre Rolle spielen. Nicht? Und der gut entwickelte Mensch hat mehrere Rollen zur Verfügung, ein breites Rollenrepertoire. Und es gibt aber so Berufe, da gehört der Politiker dazu, die sind dann in ihrer Rolle gefangen und sind überall Politiker, auch wenn sie zu Hause in der Badewanne sitzen. Das bleibt der Politiker, bleibt durch. Das soll angeblich auch bei Lehrern und Lehrerinnen so sein, dass die das immer sagen. Und insofern befürchte ich, dass die dort halt das machen werden, was sie immer machen. Und ich glaube halt, dass das sie am Anfang vielleicht die Leute anschauen werden und es dann im Moment sie denen interessieren wird. Und das Zweite ist, es gibt ja welche, die sich dagegen wehren, dass man das direkt übertragt. Mhm. Und das ist ganz eindeutig, sind Menschen, die Transparenz fürchten. Das heißt, die haben was zu verbergen. Also entweder haben die Selbsterkenntnis, wir sind so öd.
Aber das kann sich doch der Urschuss dann, oder?
Bitte?
Deswegen ist ja Urschuss da, damit man dann aufdeckt, ob es was zu verbergen gibt. Frau Kodolski, Sie sind wahrscheinlich auch mit Leib oder waren mit Leib und Seele Politikerin, auch in der Badewanne. Immer noch? Oder
ich hatte
ja,
es gibt ja sogar, ein Badewannenfoto, glaube ich, von dem berühmten, Karikaturisten.
Ja. Aber haben Sie auch eine Rolle?
Natürlich, wir spielen alle Rollen, aber ja. Es geht gar nicht um müssen. Ich spiele auch eine Rolle, wenn ich als Ärztin tätig bin, weil ich muss natürlich eine Empathierolle spielen. Wenn ich mit jedem Patienten wirklich mitsterbe, dann bin ich nach dem dritten Patienten tot. Das heißt, ich muss ja diese Rolle auch spielen, aber ich muss sie so spielen, dass ich sie wirklich auch denke und mit dem Herzen fühle und die Menschen das merken. Ein Lehrer muss seine Rolle spielen, weil wenn er den ganzen Tag den Flohzirkus hütet, dann wird er ja, sonst kommt er ins Burnout nach 14 Tagen. Ja, man spielt Rollen, man hat ja Verhandlungen, man hat ja verschiedenste Strukturen auch zu machen, man hat diplomatische Empfänge, man hat Eröffnungen, man hat ja ganz unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, man darf nie vergessen, wer man selber ist. Ich glaube, das Schwierige daran ist, und das können Schauspieler ja sehr gut, dass man irgendwann man selber auch ist. Und ich habe das schon so gehalten, dass man sich Spiegel schafft. Das heißt, dass man Menschen um sich herum hat, die wirklich ehrlich sind.
Quasi
das
runterholen
sind die ganz
auch.
Guten Freunde, die einem auch sagen, du, jetzt reicht's, jetzt ist einfach der Punkt erreicht, wo du, das passiert, ist auch mir passiert und das ist dann ganz wichtig, dass man Leute hat, die einen runterholen. Nur ich glaube, es wird zunehmend, weil ja die ganze Gesellschaft sich verändert, wird es zunehmend ein Ego-Trip. Wir werden in einer immer egoistischeren und egozentrischeren Umgebung leben.
Viele sagen auch, ein Wahlkampf auf TikTok mit 60-Sekunden-Snippets.
Ja, da haben soziale Medien natürlich einen wahnsinnigen Einfluss drauf. Ich meine, das weiß der Bernhard viel besser noch von der Jugendsituation. Deswegen habe ich ja unlängst einmal gesagt, die Politiker werden zunehmend dann gewinnen, wenn sie Influencer sind, wenn sie einfach ohne wirklichen Inhalt, und das ist das Traurige an der Geschichte, dann irgendwie wirken und punkten über solche Medien.
Also spannend über das Politische, über die Inhalte des U-Ausschusses sprechen wir gleich noch. Wir machen ganz kurz eine Pause und weitere wirklich spannende Themen warten noch heute bei uns auf uns in diesem Kulturell.
Fellner Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live, nur auf UE24TV.
Hallo und herzlich willkommen zurück heute bei Fellner Live beim Kulturell Rudolski gegen Heinzelmeier. In dieser Runde möchte ich mit Ihnen beginnen, Herr Heinzelmeier. Wir haben vorher über den U-Ausschuss gesprochen, über die schauspielerischen Qualitäten oder Nicht-Qualitäten. Wir haben gesagt, Kasperltheater, die viele Politiker haben. Was glauben Sie, politisch bringt dieser U-Ausschuss der ÖVP was oder ist es ein Schuss ins Knie? Wir haben bei uns im Radio eine Umfrage gemacht, haben 72% unserer Hörer bei sehr, sehr hoher Beteiligung gemeint, das schadet eher der ÖVP, dass es ihr denn hilft. Wie ist Ihre Meinung da?
Also ich glaube, dass dieser U-Ausschuss, der zusammentritt, so eine Art Fördergemeinschaft für die Freiheitliche Partei ist, ja, und für den Herbert Kickl.
Also ein Schuss ins Knie. Also
ist eigentlich ein Schuss ins Knie, weil, oder? Wie man gesehen hat jetzt, der Herbert Kickl, der kann sich perfekt inszenieren, der hat das perfekt gemacht, ja, letztendlich hat er die Bühne genutzt, um der ÖVP, wie man früher so schön gesagt hat, das wieder runterzuräumen, ne? Das ist perfekt gelungen und die ganzen anderen Details, die gehen ja unter. Welcher Bürger und welche Bürgerin versenkt sie so in diese Materie, dass dann jedes Detail weiß? Also es geht um die Stimmung, die vermittelt wird, um die großen Linien, die gezogen werden. Und da hat der Herbert Kickl eindeutig wieder abgeräumt. Und die FPÖ auch, die haben das super inszeniert. Da treten dann die Parteisprecher auf und so weiter und so fort. Ja. Also wenn die ÖVP glaubt, dass sie das nutzt, ja, dann glaube ich, haben sie ein bisschen eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Ereignisse.
Ich sage mal so, Glauben heißt ja bekanntermaßen nichts wissen. Sie als ehemalige ÖVP-Politikerin, hätten Sie das auch so gemacht? Wie ist da Ihre Meinung? Jetzt ganz ehrlich, schadet das Ihrer Partei mehr, als es denn hilft?
Es geht nicht mehr meine Partei.
Ja.
Es ist sehr, sehr angenehm, keiner Partei anzugehören, weil dann kann man auf alle schimpfen oder alle loben.
Das stimmt.
Das ist einfach immer gut. Aber sagen wir so, wir stehen ein bisschen vor dieser Problematik, dass wir eine Partei haben, die enorm stark in den Umfragen ist. Warum? Weil sie die Themen spielt, genau jene Themen, die der Bernhard dankenswerterweise vorher gesagt hat, nämlich das Problem der Teuerung, das Problem der Menschen. Sie nehmen diese Themen auf, die jeder jeden Tag hat. Das Wohnen wird teurer, die Energie wird teurer, die Lebensmittel sind teurer. Sie verstehen nicht, warum die Lebensmittel...
Ja, aber ist das schlecht per se? Das sind doch die Probleme, die die Bevölkerung bewegen.
Aber
oder?
Jetzt kommt diese Situation, dass die eigentlich gute Themen spielen, um ihn nicht über die Gebühr zu loben. Sie bringen auch keine Lösungen. Mhm. Das heißt, es wird nicht gesagt, wie verändert. Es ist reiner Populismus. Er spricht aber genau die Leute an. Und jetzt haben wir also diese Zustimmung der Leute zu dieser Partei. Und jetzt, um auf Ihre Frage zu antworten, gibt es eben immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich schließe diese Partei völlig aus. Das haben wir ja eine Zeit lang viele versucht, alle anderen Parteien. Da kamen, wurden dann Stimmen laut, wenn man sie ausschließt, dann werden sie noch populärer. Man muss sie hineinholen, nein, man muss sie gar in die Regierung holen, unbedingt. Weil dann sieht man, was sie machen oder was sie nicht machen. Jetzt sehen wir, sie waren in einer Regierung, sie haben nichts gemacht. Und trotzdem sie nichts gemacht haben, haben sie eine Zustimmung der Bevölkerung. Und daher, glaube ich, ist das jetzt dieses Schwanken zwischen abschoten und doch hineinholen. Das Hineinholen, da bin ich heute nicht kontra, sondern für oder mit Bernhard Heinzelmeier, hat im Fall des Urausschusses sicher nicht geklappt. Ja, weil
es ist dann wieder Geldverschwendung, oder?
Machiavelli. Alle sollten Machiavelli lesen. Kickl ist ein unglaublich intelligenter, eloquenter und sich selbst perfekt inszenierender Mensch. Und man soll seine Gegner nicht unterschätzen. Und der wird in jeder dieser Situationen mit dem leicht zynischen Lächeln, mit dieser fast Predigerstimme, die er hat und die sehr, sehr
und
gut modulieren kann.
Opferhaltung oder alle gegen mich, das hatte damals ja Kaida schon, oder sie sind gegen mich, weil ich für euch bin.
Und ich glaube, man muss jetzt irgendwann einmal entscheiden, wo man hin will, ausgrenzen oder reinholen. Und wenn man und daneben muss man eben wissen, mit wem man es zu tun hat. Ja. Ich meine, ihm eine Riesenbühne zu geben, wo man weiß, dass er rhetorisch gut ist, ist halt,
Also da sind sich beide quasi einig. In Wirklichkeit ist es für die ÖVP, wie haben wir früher gesagt, ein Schuss in den Ofen.
Ja.
In Wirklichkeit,
also ich glaube schon.
Das Gegenteil.
Aber völlig richtig. Und ich glaube, die ÖVP sollte einfach ihre Hausaufgaben machen und dann thematisch mit den richtigen Dingen kommen.
Weil, das ist mein, es, das Lösungen. Man,
die, jetzt machen sie einen riesigen Untersuchungsausschuss da, ein Riesentheater.
Ja, aber war das nicht auch beim Ibiza-Untersuchungsausschuss eigentlich auch so? Also das ist ja ein Wiederholungsfehler, oder?
Vor allem eins. Ich meine, im selben Atemzug hat Nehammer vor einigen Wochen vorgestellt, ein Papier mit A für Austria, mit, ich weiß nicht, Vorschlägen, wie man es besser machen kann, wo ich schon damals gesagt habe, ich verstehe das nicht, wenn jemand 4 Jahre in den Kanzler war und dann ein Papier herausgibt, wie man es besser machen kann, dann ist das ein bisschen eine Perversion in sich. Ja. Aber dann soll er wenigstens jetzt, oder dann soll die ÖVP an diesem Papier arbeiten. Sie sitzen in der Regierung, sie haben die Minister. Dann sollen sie die Vorschläge bringen. Das geht ja. Ja, es ist manchmal eckig und kantig und du musst mit den Sozialpartnern reden und du musst im Ausschuss und du musst im Parlament und du musst mit den anderen Parteien. Aber das geht ja. Dann sollen sie anfangen, dass die Menschen spüren, endlich, es wird was getan.
Bei vielen Themen hätten sie ja eigentlich auch die Unterstützung der FPÖ, aber das fürchtet man dann ja auch wieder. Ja.
Aber was ich zuerst sagen wollte, ist, dass das Problem ist, ich habe den Eindruck, die ÖVP, die reißt sehr viele Themen an und führt sie dann nicht zu Ende. Das ist ja jetzt auch von dir sehr gut dargestellt worden. Was mir zum Beispiel, was so ein Thema ist, war das Leitkulturthema. Man hat das angefangen und jetzt führt man es nicht mehr weiter. Ich habe so den Eindruck, wie wenn einem das jetzt peinlich wäre, dass man das überhaupt gesagt hat und jetzt reden wir schon überhaupt nicht mehr drüber. Ja. Also da, ich glaube, diese Idee der Leitkultur, die kommt ja von einem Islamwissenschaftler, von Basam Dibi, und der hat gesagt, gerade in einer multikulturellen Gesellschaft ist es wichtig, dass man Rahmenbedingungen definiert, unter denen das Zusammenleben stattfindet. Also ein ganz ein wichtiger Schritt wäre das gewesen. Ne? Nichts, über das wird nichts mehr gesagt. Und jetzt streiten wir sie da im Urausschuss herum mit Herrn Kickl. Ja? Und es kommt für die ÖVP nichts dabei raus. Und das Zweite ist, die ÖVP muss sich schon entscheiden, in welche Richtung sie gehen wird. Weil ich meine, man koaliert in so vielen Ländern mit der Bundesländern mit der FPÖ. Und da erklärt man die FPÖ zur dämonischen Partei. Also das ist auch irgendwie den Widerspruch. Den muss man auch zuerst einmal erklären. In Niederösterreich sind es die Guten. Ja? Da ist der Herr Landbauer, das ist der beste Freund von Herbert Kickl, ja, und im Bund ist der Kickl und der ist der Dämon. Also, das ist
ein Sicherheitsrisiko, oder? Das ist das neue
Wording. Das ist alles absurd, ja, und da muss man eine klare Linie haben und da muss man halt auch drüber nachdenken, wie kann ich nach den Wahlen mit dem Herbert Kickl zusammenarbeiten, weil man, es wird nicht so super sein, ja, wenn man dann mit dem Babler koaliert, weil der will die ganze Welt verstaatlichen und da kommt dann die ÖVP mit ihrer Wirtschaftskompetenz, soll das dann mittragen? Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ja, die Partei ist nicht richtig sortiert. passiert. Also die hat keine Strategie, kein Plan. Es ist planlos. Ja?
Aber wenn wir von Planlosigkeit sprechen, dann können wir gleich den Schwenk eigentlich machen in Richtung SPÖ. Da hat es eine Clubtagung gegeben diese Woche in Vösendorf.
Wirklich?
Hat das irgendjemand mitbekommen, um was es da gegangen ist? Nein. Also ist das nicht auch ein Zeichen? Ich meine, das ist eigentlich die größte Oppositionspartei im Lande. Da kommt der Babler durch mit seinen Themen oder ist das alles...
Also Babler ist in Wirklichkeit, und das stellt sich immer deutlicher heraus.
Bitte? Babler.
Ja, genau. Eine Katastrophe für diese Partei. Und nicht nur als Person, weil, ich meine, wenn man sich die Auftritte in der ZIP oder so anschaut, ich meine, das ist ja alles jenseitig, man hat den Eindruck, der kann keinen Satz grammatikalisch korrekt vollenden. Also das bleibt alles so fraktal. Es ist so ein Fraktal, es ist so ein Sprachpartikel, die er dauernd von sich gibt und die den Raum füllen. Zum Schluss kennen Sie kein Mensch mehr aus. Aber das ist nicht das einzige Problem. Das Problem ist, dass er eine furchtbar schlechte Mannschaft hat. Also die Löbelstraße ist miserabel besetzt und dann passiert genau das, ja? Dass man nämlich wirklich ein Highlight in die Welt zu setzen versucht und das kriegt kein Mensch mit. Ja? Also ist eigentlich müsste da eine Krisensitzung jetzt anstehen und sagen, Freunde, was ist passiert? Ja? Wir machen da eine Klausur, ja? Wir bringen neue Themen mit irgendwie einen neuen Fonds mit 20 Milliarden, wo man, ich weiß nicht, die grüne Wirtschaft beleben will und so, das fällt völlig unter den Tisch, das erscheint über so ein kleines Absatz, also das ist schlecht.
Es ist eine Themenverfehlung im Endeffekt, die man da betreibt. Letztendlich, ich sage es mal ganz salopp, da hauen sich aktuell die ÖVP und die FPÖ auf offener Bühne in Debatten, das müsste man doch eigentlich nutzen können, oder, als SPÖ? Na, würde man sich denken.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja in mancher Hinsicht, und das bin ich selten, ziemlich sprachlos und es tut mir auch ein bisschen leid, weil es ist bekannt, dass ich immer ein leidenschaftlicher Großkoalitionär war.
Ja, aber wenn einem eine politische Partei leid tut, das ist auch schon...
Aber ich wollte gerade sagen, das ist, Kreisky dreht sich im Grabe um und viele andere auch. Also da ist nichts mehr da von einer sozialistischen und auch nicht von einer sozialdemokratischen Partei. Und ich fürchte einfach, dass alle die so denken, sich dann umorientieren werden. Und es gibt ja ein paar Angebote. Und da halt leider Gottes nicht zugreifen werden. Weil noch eins... Ich bemühe mich wirklich, ich bin politisch hochinteressiert und ich bemühe mich auch allen zuzuhören, was sie sagen. Bei Babler steige ich in der Minute 1,40 aus. Ich kann nicht. Der schießt wie aus einer Maschinenpistole einfach Statements. Frauen gleich bezahlen, Migranten gut behandeln, Schulen verbessern. Ja, das Spionage wissen wir. Wir verhindern. Wissen das. Also ich bin jetzt 62 Jahre und wahrscheinlich seit meinem 10. Lebensjahr, als ich Klassensprecher gewesen bin, politisch interessiert. Aber ich meine, das wissen wir seit 50 Jahren. All diese Themen liegen am Tisch. Man fragt sich eher, warum einige Parteien, auch die sozialdemokratische, die haben auch oft einen Bildungsminister gestellt, warum haben die das nicht verändert? Nicht? Also noch einmal, es werden hier einfach Themen in die Luft gejagt und das hat mir sehr schön gefallen, das Bild. Wie hast du gesagt, Fraktale, die da herauskommen und den Raum füllen. Und so geht es nicht. Und meines Erachtens geht es so nicht. Sie haben weder eine Führungsfigur, weil selbst wenn die Löbelstraße noch so schlecht besetzt wäre, wir haben vorher gesprochen über Influencer, wenn das eine charismatische Figur wäre, dann schafft sie das allein. Das ist er nicht. Wenn du keine charismatische Figur hast, und man sieht jetzt, dass halt Bürgermeister einer Kleingemeinde doch bis zu einem gewissen Grad, 10.000 Leute, also nicht so klein, doch halt nicht unbedingt dass die Qualifikation unbedingt haben für eine bundespolitische Aufgabe. Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Ja, also oder Sie sagen, das Amt ist quasi die Sozialdemokratie zu führen.
Es ist beides groß, nicht. Er hat hinten keine Stütze durch Mitstreiter und vorn ist er kein Influencer.
Ja, aber das müsstest du...
Doskozil schießt immer scharf, der Heckenschütze quasi, oder der Schilfschütze in dem Fall. muss man ja so sagen. Ja. Also die Themen wären ja da, oder? Für die Sozialdemokraten. Warum kommen wir nicht durch? Die Leute, man hört es ja überall, es ist alles teurer, tanken,
das Leben. Es sind ausschließlich sozialdemokratische Themen. Es ist das Wohnen, es ist das Essen, es sind die Grundrechte. Ja. Es ist das Thema, dass ich kann nicht heizen. Ich meine, wenn nicht sozialdemokratisch, das Gesundheitssystem steht vor dem völligen Zusammenbruch. Kollaps, genau. Ich arbeite im Spital, ich sehe das tagtäglich. Das Sozialsystem steht vor dem Kollaps und das ist erst der Anfang.
Ja, aber da ist das Problem, dass diese Themen halt auch nicht kompetent aufgegriffen werden, weil das ist genau, was du gesagt hast, der Babler schleudert Idealbilder raus, die er alle herstellen wird, ja, und ich habe wirklich manchmal das Problem, du bist ja, glaube ich, eine Psychotherapeutin, also da haben wir es auch mit einem Fall von einer Regression zu tun, weil das ist Pubertätsidealismus, ja, also ich erlöse alles, das mache ich, das und die Armen sollen reich werden und das Klima rette ich und die
ich alles. Ich wollte jetzt nicht in einer Psychotherapie nur weil er diese Forderungen
aber,
hat.
Er muss das konkret aufarbeiten und dann auch ins Detail gehen und das vernünftig. Man hat nicht das Gefühl, dass das vernünftig
durchdacht ist. Also verspricht er zu viel? Ja? Ist es da, wo die FPÖ keine Lösungen anbietet, verspricht er dann oder verspricht die SPÖ da dann einfach zu viel, dass die Bevölkerung sagt, das kann ja nicht hinhauen, alles auf einmal. Ja. Meinen Sie das?
Ja, ich meine genau das und das ist eben das, was ich für regressiv halte, weil das ist ein Feststecken in der Romantik der sozialistischen Jugend. Da hat es einmal irrsinnige Forderungskataloge gegeben, da ist alles draufgestanden und das ist drüber gestanden ist Rettung der Welt sofort. Zack, zack, ist aufgelistet und keiner hat gewusst, wie man dort hinkommt. Ja? Und das ist, glaube ich, beim Herrn Babler genau das Gleiche. Das ist alles schön. Ich hätte auch gerne
und
so arbeiten.
Das macht die Politiker kaputt. Und das macht in der Bevölkerung diese, inzwischen glaube ich, nämlich gar nicht mehr Hass oder Negativstimmung, sondern Wurscht. Sie sind mir wurscht, das sind Reden. Ich versuche jeden Tag mein Leben irgendwie
im Griff zu halten. Glaubwürdigkeitsverlust. Das ist die Politik, die Glaubwürdigkeitsverlust
Und das ist schade, weil Politik ist sowas Tolles.
Da schließt sich der Kreis dann wieder auch zu den U-Ausschüssen.
Ja.
Ich würde sagen, wir retten jetzt in diesem Fall nicht die Welt, sondern wir retten Ihren Freitagabend, machen eine ganz kurze Pause und kommen dann zurück mit spannenden Themen.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Hallo und herzlich willkommen zurück am Freitagabend mit dem Kulturell Kodolski gegen Heinzelmeier. Wir haben heute schon einiges abgefrühstückt, den U-Ausschuss. Wir haben darüber gesprochen, braucht die SPÖ endlich ein Auswärtstrikot oder ein zweites? Jetzt kommen wir zu einem Thema, das auch wieder letztendlich ja eines ist, was alle Österreicher bewegt. Es hat in dieser Woche das Abkommen gegeben, das sogenannte EU-Flüchtlingsabkommen. Zukünftig soll an den Außengrenzen quasi der Asylantrag gestellt werden. Ist das Abkommen, ist es eines, das wir brauchen? Ist es wirksam? Es gibt aber auch viel Kritik von rechts, obwohl die FPÖ mitgestimmt hat, dass man sagt, es ist nicht wirksam. Wie ist da Ihre Meinung?
Also ich bin ganz dafür, dass nach 10 Jahren Verhandlung, Diskussion, Papiere hin und her schieben, jetzt einmal ein Abkommen da ist, das abgestimmt wurde.
Das hat es ja vorher auch
gegeben. Warum? Naja, es war nicht abgestimmt und es ist halt nicht in dieser Gültigkeit gewesen. Und ich glaube, wir brauchen den Mut, dass wir einmal mit etwas Imperfekten auch beginnen, um aus der täglichen Routine heraus zu sehen, wo braucht man noch was, wo müssen wir was verändern, wo ist es noch nicht so ideal. Einige Dinge finde ich sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass versucht wird, an den Außengrenzen alle gleich zu behandeln, weil es sehr unterschiedliche Vorgangsweisen gegeben hat. Und wenn ich das gleich mache, dann habe ich immer mehr Strength und mehr Stärke, als wenn jeder so ein bisschen seins macht. Außerdem verteilt sich es dann besser, weil wenn ich dort nicht besser behandelt wäre als da, sondern überall gleich, dann ist also die Verteilungssituation. Das Zweite, dann höre ich gleich auf, ist, dass ich glaube, dass es gut ist, dass jetzt endlich einmal gesagt wird, wenn nicht alle gleich viel Menschen nehmen, die bei uns jetzt um Asyl ansuchen, dann müssen sie wenigstens eine finanzielle Unterstützung tragen. Das heißt, es kann nicht so sein, dass einer sagt, nein, interessiert mich nicht, ich nehme keine Asylwerber
auf. Aber was machen wir dann?
Und dann steht er halt so da, nicht? Weil dann hat eben
Österreich das Problem. Aber was macht dann Orban, wenn der sagt, ich will ganz einfach keine Zuwanderung, wenn die Bevölkerung...
Dann wird er zahlen müssen.
Ist das eine Lösung? Wird das praktikabel sein?
Ich glaube,
es gerade 35.000 Euro pro Flüchtling müsste man dann bezahlen.
Gut, es ist noch immer so, dass das viele Länder in Europa als Empfehlung auffassen werden. Und tatsächlich ist es ja auch so. Also das können ja die Länder wieder für sich regeln. Und es ist, man muss dazu sagen, überall in jedem europäischen Land, wo die Grünen in der Regierung sitzen, ja, wird alles das, was in dem Gesetz drinnen steht oder in dem Versuch eines Gesetzes an einer Richtlinie, das wird dort verhindert werden. Weil ich glaube, die Leitkultur der Grünen ist, die Leitkultur der Länder, in denen sie regieren, ja, mitregieren, zu zerstören. Also das ist, glaube ich, das Prinzip. Ja. Das heißt, das geht nach dem Motto Floating the Zone, also das heißt alles rein. Ja. Weil man eben glaubt, das ist moralisch der einzige Weg, ja, alle einfach reinzulassen und zu helfen. Das ist übrigens auch Pubertätsromantik. Weil was wir sehen auf der anderen Seite, und deswegen stimme ich da dem flammenden Appell von dir zu, sagen, Gott sei Dank, es gibt einen richtigen Schritt. Man hat jetzt wenigstens irgendeine Grundlage, um da vielleicht wieder ein bisschen an Druck zu machen, dass man das
vor allem,
wieder
vor allem, regelt. Was mir alles, sehr ja? gefällt, und ich verstehe nicht, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber was mir sehr gefällt und was ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, ist, dass man wieder endlich versucht, einen Unterschied zu machen zwischen Asylwerbenden, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention bedroht sind und denen man sowieso helfen muss, und jenen, die migrieren aus wirtschaftlichen und anderen Gründen. Wir brauchen ja Migration, aber da müssen wir es uns aussuchen können. Und jetzt sage ich, warum schafft Kanada, Neuseeland, und man muss aufhören, irgendwie zu sagen, das ist eine Insel und da ist es einfacher. Nein, da geht es ja um Inhalte. Die suchen sich aus, welche Berufe sie brauchen, welche Ausbildungen sie brauchen. Die schreiben hinein in Französisch Kanada, ich weiß es, weil dort wollte ich mal hin. Da steht drinnen, du hast sprachlich, entweder du sprichst nur Deutsch, dann kriegst du 0 Punkte für Französisch Kanada, oder du sprichst entweder Englisch oder Französisch, dann kriegst du 5 Punkte, und wenn du Englisch und Französisch sprichst, kriegst du 10 Punkte. Und das machen sie mit Beruf, das machen sie mit Familie, das machen sie mit allem. So können sie ganz genau steuern, wer zuwandert, und wenn, dann steht auch unten, wenn du nicht mindestens 45 Punkte hast, brauchst du den Zettel gar nicht abgeben. Und dann wird überprüft und dann wird geschaut. Und das ist die Möglichkeit vielleicht, ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen sozialromantisch, aber, oder wirtschaftsromantisch, das ist die Möglichkeit, diese Trennung zu machen und sich dann auch wirklich die Leute anzuschauen und zu sagen, nein, natürlich, und ich sage jetzt was Böses und vielleicht muss ich mich entschuldigen bei den Zusehern und Zusehern, ja, es ist ein Glück, dass ich hier in Österreich auf die Welt gekommen bin. Und nein, wir können nicht für die ganze Welt garantieren, dass dieses Glück passiert. Wenn wir helfen wollen, dann wäre es gescheiter, die seit gut 70 Jahren fehlgeleitete Entwicklungshilfe endlich auf richtige Füße zu stellen und vor Ort in den Ländern die Gründe zu verhindern, warum überhaupt diese Bewegung macht.
Dass es nicht ein kolonialistischer Ansatz wird.
Nein, Hilfestellung meine ich. Wenn man dort Schulen und Universitäten baut, dann werden die dort ihre Ausbildung
aber
schaffen.
Aber das wird so schnell nicht gehen. Nein. Die wichtigen Gründe, ich sage zwei Dinge dazu, die wichtigen Gründe, warum die herkommen, das ist die Mindest Sicherung in Wien und dass ich dort eine Wohnung kriege und dass ich einfach in Wirklichkeit, wie man immer wieder liest, ja, wenn ich ein bisschen sparsam lebe, ohne dass ich an den Arbeitsmarkt anstreife, ja, da ein recht gutes Leben habe. Weil eins muss man schon sagen, mit den Syrern, mit den Afghanen, ja, und mit den Irakern, da werden wir es nicht wuppen. Also die Facharbeiterkrise werden wir mit denen nicht beherrschen. Insofern wird es auch darum gehen, ein bisschen die europäischen Grenzen zu sichern, ja, und einfach, wie hier schon diskutiert wird, Aufnahmezentren außerhalb der EU.
Ja. Das wird es ja nicht geben. Gibt ja keine Aufnahmezentren.
Das wäre es, weil da könnte ich schon dort einmal 20-25%, die sowieso chancenlos sind, einmal wegtun. Und der zweite Punkt ist, was der Abgeordnete Stocker, finde ich, sehr richtig gesagt hat, man muss den Familiennachzug, ja, den muss man einfach in den Griff kriegen. Man darf nicht vergessen, einer kommt, drei weitere kommen nach. Ja. Jetzt haben wir in Wien die große Krise. Wir wissen nicht einmal, wie man die ganzen Schüler, die wir da kriegen,
6.000 Schüler,
das ist ein Wahnsinn, und das muss man hintanhalten, dieser großzügige Familiennachzug, das ist doch eine Augenauswischerei, da sagt man, es sind nur so und so viele gekommen und jeder weiß, er muss es eh gleich mit 3 multiplizieren. Das geht einfach nicht, aber das Land ist überlastet, das geht nicht, wir brauchen die Richtigen und von den Falschen haben wir jetzt genug, also hören wir mit den Falschen auf und schauen wir, dass wir die Richtigen finden.
Ja. Aber trotzdem, es gibt ja Kritik an diesem neuen Abkommen von linker wie auch von rechter Seite letztendlich.
Dann ist es gut.
Ist es trotzdem ein erster Schritt?
Wenn alle kritisieren, alte Weisheit, ja, dann ist es meistens
schlecht.
Gut.
Das kann auch sein.
Was sagen die Griechen, die alten, ausgewogene Mittelposition zwischen den Extremen? Vielleicht ist das Machbare.
Oder ist es auch wieder Wahlkampf? Die EU-Wahl steht ja an. Richtig. Und man möchte wieder hergeben und sagen, jetzt kriegen wir es eh endlich in den Griff, wir machen was. Aber wenn wir bei diesem Thema schon sind, bei Europa, sprechen wir über den EuGH. Da gibt es ja jetzt dieses Urteil. Wir haben haben im Vorfeld schon ganz kurz darüber gesprochen, wo Senioren und Seniorinnen in der Schweiz geklagt haben. Jetzt gibt es ein Urteil. Sie kennen auch viele Juristen, sagen, die kennen sich auch nicht aus. Wie ist das anzuwenden, dieses Klimaurteil? Viele sagen, okay, Champagnerlaune.
Ja, die Frage ist, an wen wende ich mich? Was klage ich jetzt ein? Mhm. Weil nehmen wir zum Beispiel Österreich, es war ja noch zwei andere weitere Klagen, die aus Formgründen abgelehnt werden.
Es gibt auch in Österreich einige Klagen.
Ja. Das heißt, Österreich war auch in dieser portugiesischen Klage namentlich genannt. Mhm. Bin ich oft jemand, der Österreich kritisch sieht, nur gerade im Umweltschutz muss ich sagen, wir haben die beste Mülltrennung, die es gibt. Bei uns wird alles genau auseinander dividiert, so dass es schon immer brennt in den Verbrennungsanstalten. Wir bauen Radwege, wir fahren mit dem Rad, wir versuchen, die höchste Anzahl von E-Mobilen zu kaufen. Wir nehmen keine Plastiksackeln mehr. Also es bemüht sich, wir machen Partys, wo wir alte Kleidung hergeben. Passiert ja unglaublich viel. Das sind übrigens nicht die Gründe, warum es dann wirklich zu einem CO2-Ausstoß kommt. Und die Frage, die sich mir stellt, die Warentreiber sind zum Beispiel Flugreisen. Dann möchtest du jetzt den Österreicherinnen und Österreichern verbieten zu fliegen. Und wohin wendet sich also jetzt dann die Klage?
In Deutschland?
An 9 Millionen Österreicher?
Kann man immer. Volker Wiesing in Deutschland hat jetzt gesagt, okay, Deutschland braucht eigentlich 2 autofreie Tage.
Ja, genau.
Für die Autofahrer.
Das hat es übrigens schon gegeben.
Sollen wir sofort machen. Ja, da geht genau mit 5% mehr als bestes.
Genau.
Sind dann die bei 40%, ja, und irgendwann werden es die absolute Mehrheit haben. Man kann viele wahnwitzige Ideen haben, ja. Ein autofreier Tag, nicht mehr fliegen dürfen, kann man alles machen. Das Grundproblem, was ich bei diesem Urteil sehe, ist, das, was dort auf einer juristischen Ebene abgehandelt wird, ist ein politisches Thema. Und man kann natürlich dort über die Menschenrechte reden, auf einer sehr abstrakten Ebene. Aber was ist dann auf der konkreten Ebene zu machen? Und man kann nicht die Politik auf die Gerichte übertragen und dann sagt man, ja, und der Beschluss ist jetzt so zu interpretieren, dass immer das gemacht wird, was die Grünen und die Klimabewegung sagen.
Also es ist ganz klar, das ist Politik mit Gerichten, ja, juristisch, um das umzusetzen.
Es ist unausgegoren und das sagen viele hochqualifizierte.
Ist zu ignorieren ist schön, weil das kann man immer so ausdeuten, dass man was gemacht hat dafür, dass das Überleben der Menschen gesichert ist, zum Beispiel, dass man die Atomkraft wieder
einführt. Und ehrlich gesagt,
das kann ich auch machen.
Ja. Und ehrlich gesagt, ich meine noch einmal, wir leben in einer Gesellschaft, und das finde ich auch nicht richtig, wo wir ununterbrochen einen Schutz und eine Sicherheit für irgendjemanden wollen. Nein, das Leben ist nicht sicher. Und es ist gefährlich. Und wir alle miteinander müssen schauen, dass wir durchkommen. Das haben übrigens alle anderen, auch der Ötzi, den wir gefunden haben, der hat es auch nicht ganz einfach gehabt. Da haben wir es heute echt bequem dagegen. Ja. Und ehrlich, das sind alles Dinge, die wir jammern auf einem extrem hohen Niveau. Die Gefälle werden immer größer. Und wir schaffen halt es nicht, aber dass wir das wunderbare Weltbild allen
geht. Spaltet auch das, meine Frage ist, Sie sind Sozialwissenschaftler, spaltet auch das die Gesellschaft mittlerweile? Weil es heißt ja eigentlich, die Spalter sind immer nur von rechts, die Rechten sagen wieder, diese Themen spalten. Wie sehen Sie das?
Naja, wir sehen es in unseren Daten, ja, dass die Gesellschaft gespalten ist, ja, aufgrund dieser Themensetzungen, die es heute gibt. Also das heißt, das Umweltthema spaltet die Leute, das Klimathema spaltet die Gesellschaft. Wenn ich heute schaue, ich habe jetzt gerade eine Untersuchung gemacht unter österreichischen Lehrlingen, dort gibt es 5%, die Grünen wollen. Ja, aber dafür 23%, die die FPÖ wollen. Ja. Und das sind nicht einmal Leute, die sagen, ja, das Klimathema interessiert mich nicht. Die interessieren sich sehr wohl für das Thema, aber die haben was gegen diese Radikalität, mit der das angegangen wird, gegen dieses Missionarische, gegen dieses, alles hat einen Verpflichtungscharakter, denn man nimmt den Menschen eigentlich das Handlung, die Handlungsfähigkeit weg und verordnet alles von oben. Das sind alles Dinge,
wird man bevormundet?
Richtiger Punkt.
Und ich glaube, das wissen wir ja aus der Jugendforschung und aus der Erziehung. Jetzt springe ich in ein anderes Thema hinein, aber das kann ich an mir selber in meiner Kindheit und Jugend. Wenn etwas verboten wird, ist es interessant. Ja. Verbiete es massiv und mache ein Theater draus und dann kannst du sicher sein, du hast 2 Kinder. Ja. Dann ist es völlig klar, dass sie es tun wollen. Also dieses Bevormunden, das da passiert, das passt aber auch wieder zu dem, was ich vorher über das Bild des Politikers gesagt habe. Was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist nicht, erzieherisch tätig zu werden, sondern seine Aufgabe ist, Lösungen zu suchen, wie wir diese CO2-Problematik, diese Klimakrise, diese Erwärmung in den Griff bekommen.
Die Klimakrise, also ich höre überall immer Klimakrise. Ich glaube, es ist ein Sakrileg, wenn ich jetzt sage, okay, spüren Sie die Klimakrise? Peter Platz sagt, der verglüht jeden Tag vor der Wetterkarte beim ORF. Aber gibt es jetzt diese Klima, weil es ist ja so ins Narrativ, ist ja schon drin, es ist eine Klimakatastrophe und eine Krise.
Ich stelle eine provokante Frage.
Das Klima verändert sich, das ist ja gar keine Frage. Und dass der Mensch einen Anteil hat daran, ist ja auch keine Frage. Ja. Wie das weiter verläuft, steht in den Sternen, ich weiß es nicht, andere glauben es zu wissen.
Leute gesehen, nur als Beispiel auf TikTok und hin und her, eine ehemalige Kollegin, die bei 26 Grad davor gewarnt hat, aus den Straßen rauszugehen.
Das ist aber ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, dass wir in einer Gesellschaft inzwischen leben, wo ununterbrochen Angst und irgendwie Schutz verbreitet wird. Also ich meine, erstens muss jeder selber wissen,
kein Urlaub mehr in China oder Thailand dann in Zukunft
auch verglüht. Ich glaube, ich würde es auf zwei Ebenen spielen wollen. Auf der einen Seite, und das sehen wir ein bisschen im Gesundheitsbereich, nehmen wir die CC-Fliege, Malaria. Es verschiebt sich natürlich durch die Erwärmungen verschiedene Strukturen. Die Menschen haben noch keine Immunität. Ich will da jetzt überhaupt keine Panik machen, sondern das sieht man einfach. Das ist eine völlig logische Sache. Und auf einmal kann es passieren, dass du nach Paris fliegst und du hast Malaria, weil du dort gestochen wirst. Ist auch etwas, wo man da sagt, ja gut, ich fliege ja jetzt auch nach Kenia und kann Malaria kriegen, dann lasse ich mich halt impfen und die Geschichte ist erledigt. Also wir sehen schon in vielen Bereichen eine massive Verschiebung. Es hat ja einmal Eiszeit gegeben, also vielleicht gehen wir in diese Richtung. Also das ist möglich.
Eigentlich in
Richtung.
Also immer klimatologisch.
Dann wird man sich eben die Malediven nicht mehr geben, weil die sind überschwemmt. Dann fliegt man wenigstens nicht hin und das ist weniger CO2-Ausstoß. Also ich glaube, ja, es ist gut, wenn wir etwas tun. Nein, es ist nicht gut, wenn wir hysterisch, krisenmäßig da jetzt davon sprechen.
Ich habe Ihnen das Eingangswort gegeben.
Ein Wort noch dazu. Ich hab wirklich den Eindruck, dass alles das, was die Grünen in die Hand nehmen, verwandelt sich augenblicklich in eine Religion. Ja? Also das heißt, und eine Religion, die argumentiert nur mal moralisch und es gibt ein richtig oder falsch. Und es gibt immer entweder oder und niemals sowohl als auch. Ja? Ja. Und das heißt, die ganze Dialektik des Lebens wird eigentlich durch diese Radikalisierung, durch diesen religiösen Fanatismus wird dem
ausgetrieben. Also es gibt nur schwarz oder weiß.
Ja. Und dann entsteht der Wahn, weil Religion und Wahn liegen sehr nah beieinander. Und damit haben wir es heute zu tun. Also wir können einfach über bestimmte Themen nicht mehr normal reden und dazu gehört das Klima. Ja.
Also, ich sage danke für diesen Freitagabend, war spannend heute. Wir haben zwar nicht viele Themen gefunden, wo Sie nicht gleicher Meinung waren, aber ich glaube, wir haben viele Ansätze gesehen, haben versucht auch mal über das Tagespolitische zu sprechen. Ich hoffe, Sie hatten auch einen schönen Freitagabend und Sie schauen weiterhin OE24 TV. Ich sage danke fürs Zusehen.
Guten Abend.